Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Die Lockdown-Zeit ist vorbei und das Reisen geht langsam wieder los. Die ersten Rollkoffergeschwader künden davon. Bei TikTok und Instagram, da schlägt sich die Reisewut in den vielen Beiträgen der Reise-Influencer nieder. Und unter denen gibt es auch zahlreiche Pilotinnen und Piloten. Hunderttausende Follower sind bei Instagram auf den Fersen. Die Kulturwissenschaftlerin Vera Klocke, die produziert gemeinsam mit Freier Hermann den Podcast Fashion the Gaze und hat sich die Inszenierung dieser Pilotinnen und Piloten näher angesehen. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo.
Pilot sein, das ist ja so ein klassischer Traumjob oder vielleicht war es der auch noch mal mehr, als er im Moment ist. Aber wen sehen wir da im Netz? Was posten die Damen und Herren?
Auf den ersten Blick wirken diese Accounts wie so sehr klassische Lifestyle- und Travel-Inszenierungen von Influencerinnen. Es gibt sehr viele Hochglanzaufnahmen von Frühstücken, zum Beispiel an der Hotelbar. Und diese Influencerinnen sind enorm schön sportlich und haben ja diese typischen Kollaborationen auch mit Modemarken, Apps oder Hotels und so weiter. Das heißt, es ist so eine lückenlose Inszenierung des guten Lebens. Und beim zweiten Hinsehen sehen wir dann aber auch eben diese ganzen Bilder aus dem Cockpit und diese Personen eben in den Pilotenuniformen. Und da stellt dieser Aviation-Bereich so eine Art des Subgenres der Travel-Influencerin dar. Die haben dann auch so ganz witzige Namen, wie zum Beispiel Jonas Sofly, Pilot Madeleine und Pilot Patrick. Das sind so die bekanntesten aus Deutschland. Okay. Zum Beispiel Pilot Patrick ist super interessant. Er ist extrem populär, hat sehr viele Follower, knapp 800.000.
Wow.
Und veröffentlicht auch sehr regelmäßige Inhalte zum Fliegen. Er macht zum Beispiel Filme dazu, was alles in sein Handgepäck gehört und ja, bespricht so die Business Class verschiedener Fluggesellschaften. Das heißt, hier geht es die ganze Zeit darum, Fliegen als einen Lifestyle, zu dem so sehr viel gehört, zu inszenieren.
Das heißt aber auch, genau an der Stelle kann man dann lauter schöne Produkte bewerben.
Mhm. Genau, das lässt sich zum Beispiel ganz gut in einem Post erkennen, den Jonas Sofly gestern gepostet hat, indem er in seiner Pilotenuniform in die Kamera spricht.
Ja, hallo zusammen, ich bin der Jonas, ich bin seit über 10 Jahren Co-Pilot, wie man an den 3 Streifen sehen kann. Was ist deine Lieblingsflugstrecke und wieso? Momentan ist es München-Los Angeles. Der Grund ist, es geht über den Atlantik an Grönland vorbei, was landschaftlich einfach super beeindruckend ist. Und dann gibt es entweder die Möglichkeit, dass man am Strand entlang über Santa Barbara und Malibu dann den Turn macht am Hollywood Sign und über Downtown nach Los Angeles fliegt. Oder die andere Option ist, man fliegt über den Grand Canyon und Las Vegas vorbei und kommt dann quasi über das Valley nach Los Angeles.
Und in diesem Video sehen wir dann auch Bilder aus einem Flugsimulator, den er dann auch als Werbung verlinkt. Das heißt, er kann dieses Interesse für Flugthemen ganz gut monetarisieren.
Jetzt haben wir über männliche Teilnehmer gesprochen. Gibt es, würden Sie sagen, Unterschiede, wie sich Männer und Frauen hier selbst darstellen?
Da gibt es auf jeden Fall große Unterschiede. Bei den Accounts von den männlichen Piloten ist es so, dass sie sehr stark so ein technisches Know-how in den Vordergrund stellen. Das heißt, wir sehen sie sehr oft im Cockpit sitzen, sie drehen an Knöpfen und schaltender Dinge. Und das heißt, es sind so recht klassische Männlichkeitsinszenierungen, die ja, bei denen Fliegen so sehr stark als Kompetenz inszeniert wird und auch als so ein gewisses Expertentum, was nicht jeder kann. Und bei den Frauen geht es viel weniger um diesen technischen Aspekt und viel mehr um die Inszenierung der eigenen Person, dann am Strand zum Beispiel, also an den Reisezielen. Die sehen wir auch teilweise im Cockpit, aber das ist eben so sehr vereinzelt. Insofern inszenieren sich alle als attraktiv, aber bei den Männern gehört so die Attraktivitätsinszenierung eben auch dazu, sich als kompetent zu inszenieren. Das ist bei Frauen anders.
Wir haben ja in der vergangenen Zeit doch sehr viel über Flugscham gesprochen. Man hatte auch den Eindruck, vielleicht geht es nach Corona anders weiter als vorher, was das Fliegen betrifft. Gibt es vielleicht auch so eine Art Pilotenscham? Also geht es auf diesen Seiten auch um Themen wie Klimawandel, Nachhaltigkeit?
Nee, das findet man eigentlich überhaupt nicht. Das ist so eine sehr einseitige Berichterstattung. Da findet auch kein Reflektieren über diese Aspekte statt. Auch in den Kommentarspalten sieht man eigentlich keine negativen Kommentare, die darauf eingehen. Und ich glaube, was man da nicht unterschätzen darf, ist, wie groß diese Aviation-Community im Internet ist. Also diese Fanbase von Leuten, die sich so sehr dezidiert für Flugzeuge und auch deren Technik interessieren. Man kann davon so einen ganz guten Eindruck bekommen, wenn man auf die Instagram-Kanäle von Fluggesellschaften geht, zum Beispiel wie Lufthansa. Da gibt es so ein ganz ausgeprägt spezielles Interesse, auch Leute, die wirklich konkrete Bilder anfordern von speziellen Maschinen. Und das heißt, diese Influencerinnen schaffen es so sehr gut, diese verschiedenen Themenbereiche miteinander zu verknüpfen. Und was ja auch nicht ganz unwichtig ist, ist ja, dass bei denen auch immer die Erzählung so im Vordergrund steht, wir wären ja sowieso da. Also es geht ja nicht darum zu sagen, wir jetten hier aus so einem Freizeitvergnügen hin und her, sondern es ist meine Profession, genau, es ist mein Auftrag. Und insofern ist das, steht das hier nochmal in so einem anderen Licht. Pilot Madeleine bezeichnet das einmal als Workation, also als die Verbindung von Arbeit und Urlaub.
Sagt die Kulturwissenschaftlerin Vera Klocke. Gemeinsam mit Freya Hermann produziert sie den Podcast Fashion the Gaze. Schönen Dank für den Besuch.
Dankeschön.
Vor 60 Jahren, ganz genau am 30. Oktober 1961, haben die Bundesrepublik Deutschland und die Türkei einen Vertrag abgeschlossen, um türkische Arbeitskräfte anzuwerben. Bis zum Ende des Abkommens 1973 sind durch dieses Abkommen über 1 Million Menschen aus der Türkei gekommen, um den Wirtschaftsboom in Deutschland mit anzukurbeln, um an Häfen, in Fabriken, an Fließbändern oder im Bergbau zu malochen. Zum 60. Jahrestag des Abkommens zeigt das Ruhrmuseum in Essen die Sonderausstellung »Wir sind von hier«, türkisch-deutsches Leben 1990. Zu sehen sind Fotografien des renommierten türkischen Fotografen Ergun Çağatay. Unsere Kollegin Joyce Lee hat sich die Ausstellung angesehen.
Ob klischeehaft als UnternehmerInnen eines türkischen Supermarktes oder auf Demonstrationen gegen das Ausländergesetz für ein Bleiberecht. Ergun Çağatay gibt durch seine Fotografien aus 1990 dem türkisch-deutschen Leben ein Gesicht.
Das Ziel meiner Reise bestand darin, die soziale Integration bzw. Nicht-Integration der zweiten Generation, die in Einwanderungsländern geboren oder aufgewachsen ist, zu zeigen.
Das Zitat von Ergun Çağatay hängt am Eingang der Ausstellung. Rund 120 Fotos werden hier gezeigt. Wir sind von hier. Türkisch-deutsches Leben 1990. Fotografien von Ergun Çağatay. Çağatay war weltbekannter Fotograf. Zu seinen berühmtesten Werken zählen unter anderem seine Fotos und Essays über türkisch sprechende Völker in Zentralasien. Der Direktor des Museums, Professor Grütter, hat Ergun Çağatay kurz vor seinem Tod 2018 als einen hochgebildeten Mann kennengelernt, der sein Jurastudium abgebrochen hat, um sich der Fotografie zu widmen.
Und dann sein Leben als Autodidakt, aber für wirklich große Agenturen wie Gamma in Paris, also das ist wie Magnum, das sind die großen Fotoagenturen der Welt, hat er gearbeitet, weltweit gearbeitet. Also er war ein Kosmopolit, wie man ihn sich nicht multikultureller und globaler vorstellen kann.
Besonders eindrucksvoll im Ruhrmuseum die vielen Fotos von Çağatay über die Geschichten unter Tage aus der Steinkohlezeche in Duisburg-Walsum. Ausgewählt von den KuratorInnen Peter Stepan und Stefanie Grebe.
Letzte Station von Çağatay, Duisburg, Duisburg-Walsum.
Die Aufnahmen sind ausschließlich in Schwarz-Weiß und waren eine Herausforderung für Çağatay. Er musste einen gekapselten Blitz oder das Licht der Grubenlampe benutzen, um kein Schlagwetter auszulösen. Auf einigen Bildern sind die Gesichter der Arbeiter vor Dreck kaum zu erkennen. Stefanie Grebe.
Unter Tage sind im Prinzip ja alle gleich. Also woher weiß ich, wer Türke, wer Italiener, wer Ex-Jugoslawe, wer Deutscher oder ist? Das sieht man ja gar nicht, das weiß man auch gar nicht. Aber das finde ich genau den wichtigen Aspekt, dass man zeigt, durch die Arbeit sind die gleichwertig.
Die Menschen hätten Çağatay leid getan, erzählt Grebe bei der Eröffnungsführung. In Duisburg konzentriert er sich auf die Bergarbeiter und ihre Familien. Ein Foto zeigt den Bergarbeiter Bilal Oderbasche mit seinen 4 Kindern an seinem Mercedes. Typisch Mann, könnte man denken, aber ich muss schmunzeln, denn auch mein Vater, ein Immigrant aus China, hat mit seinen Kindern und seinem Auto gerne Fotos gemacht. Çağatays Foto berührt, weil ich die Zeichen des Ankommens und Wurzelnschlagens erkenne. Es schwingt auch ein gewisser Stolz mit. Wir fühlen uns endlich in Deutschland zu Hause. Aber wo ist in der Ausstellung der Bezug zum Jetzt? Die Koordinatorin Meltem Küçükyılmaz sagt dazu.
Das haben wir mit den Interviews versucht. Wir haben insgesamt 8 Interviews gemacht für dieses Projekt. Wir versuchen, eine Brücke zur Gegenwart zu machen.
Das Ergebnis sind Videoinstallationen mit interessanten ProtagonistInnen türkischer Wurzeln, wie Musikerin Derya Yildirim aus Hamburg oder dem Sternekoch Ale Güngörmüş. Die Koordinatorin Meltem Küçükyılmaz zeigt mir ihr Lieblingsfoto. Zwei Kinder am Kölner Agnesviertel mit roten Luftballons der IG Metall. Dahinter ein Gedicht des Lyrikers Nazım Hikmet auf einer Brandmauer. Leben, einzeln und frei wie ein Baum und brüderlich wie ein Wald, ist unsere Sehnsucht. Das Leben alleine in einem fremden Land also. Und nach wächst die Community. Der einzelne Baum wird dann zum Wald. Die Sehnsucht nach der Türkei bleibt trotzdem, obwohl man sich in Deutschland zugehörig fühlt. Durch die Kinder, die hier aufwachsen oder das langjährige Arbeiten hier. In der Ausstellung »Wir sind von hier« würdigt Çağatay diese Menschen generationenübergreifend für ihre Leistung. Etwas, das in Deutschland zu wenig passiert. Bis zum 31. Oktober, also einen Tag nach dem 60. Jahrestag des türkisch-deutschen Anwerbeabkommens, dauert die Ausstellung im Ruhrmuseum noch an. Eine schöne Abrundung. Denn rückblickend wird klar, dass der Name der Ausstellung »Wir sind von hier« ein Statement an die weiße deutsche Mehrheitsgesellschaft ist.
Sagt Joyce Lee über Fotografien von Ergun Çağatay im Ruhrmuseum in Essen, zu sehen bis 31. Oktober. Parallel zu der Ausstellung gibt es ein umfangreiches Kulturprogramm mit Poetry Slam, mit Symposien und sogar Kochkursen. Und nach der Station in Essen wird die Ausstellung dann in Berlin, Hamburg, Istanbul, Ankara und Izmir zu sehen sein.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Susanne Balthasar.
Die goldene Ehrenpalme des Filmfestivals von Cannes geht in diesem Jahr an den italienischen Regisseur Marco Bellocchio. Damit werde sein einzigartiges Schaffen geehrt, das das zeitgenössische Kino mit Kraft und Freiheit geprägt habe, so die Festivalleitung. Zu Bellocchios bekanntesten Filmen gehört Der Sprung ins Leere von 1980. Zuletzt erschien von ihm der Cosa Nostra-Film Der Verräter. Dem 81-Jährigen soll der Preis zum Abschluss des Filmfestivals überreicht werden. Ebenfalls mit einer goldenen Ehrenpalme ausgezeichnet wird in diesem Jahr die US-amerikanische Schauspielerin und Regisseurin Jodie Foster. Zum ersten Mal in der 94-jährigen Geschichte der Oscar-Akademie sitzen mehr Frauen als Männer im Vorstand. Das gab die Academy of Motion Picture Arts and Science in Beverly Hills bekannt. Zuvor waren die US-Schauspielerin Rita Wilson und die kanadische Filmkomponistin Leslie Barber zu neuen Mitgliedern gewählt worden. Der Anteil von Vertretern unterrepräsentierter Minderheiten stieg nach Angaben des Verbandes von 12 auf 15. Insgesamt gibt es 54 Mitglieder. Nach einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs EuGH sind Internetplattformen wie YouTube nicht automatisch für Urheberrechtsverstöße auf ihren Seiten verantwortlich. Solange die Betreiber keine Kenntnis von den hochgeladenen Inhalten hätten, seien sie von der Haftung befreit, so die Richter. Klaus Hempel.
Geklagt hatte der Produzent einer britischen Sängerin, weil auf YouTube private Konzertaufnahmen und Stücke aus ihren Alben hochgeladen wurden. In einem weiteren Fall hatte ein Verlag geklagt, weil auf einer Internetplattform ohne seine Erlaubnis medizinische Fachbücher eingestellt wurden. Die beiden Fälle liegen schon länger zurück. Das Urteil erging aufgrund der alten Rechtslage. Mittlerweile gilt ein neues Urheberrecht. Danach haften Plattformen wie YouTube, wenn bei ihnen Videoclips oder Musik illegal eingestellt werden.
Der mit 1 Million Euro dotierte Körberpreis für die europäische Wissenschaft geht in diesem Jahr an die britische Chemikerin Claire Gray. Sie habe Pionierarbeit geleistet bei der Optimierung von Batterien mit Hilfe der NMR-Spektroskopie, teilte die Körberstiftung in Hamburg mit. Ihre Grundlagenforschung ermögliche neue Einblicke in das Innenleben von Batterien und sei ein wichtiger Beitrag für den Klimaschutz. Die Auszeichnung soll Gray am 10. September im Hamburger Rathaus überreicht werden.
Syrisches Design. Da werden die wenigsten von Ihnen wahrscheinlich jetzt das passende Bild im Kopf haben. Um das zu ändern, hat jetzt eine Grafik- und Künstlergruppe das Syrian Design Archive im Netz gegründet. Auf 5 verschiedenen Instagram-Accounts sind da Poster, Magazine und Buchcover, aber auch Graffitis, Ladenschilder und Standbilder aus syrischen Fernsehserien zu sehen. Das Archiv stellt uns jetzt mein Gast vor. Fadi Abdelnour ist in Jerusalem geboren. geborener Palästinenser, studierter Archäologe, Sprach- und Kulturwissenschaftler und Absolvent der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle. Inzwischen lebt er hier in Berlin, gleich um die Ecke, wo er eine arabische Buchhandlung betreibt. Herzlich willkommen.
Hallo.
Sie selbst sind ja Fan dieses Archivs, das stetig wachsen soll, weil nämlich im Grunde jeder Fotos und Fundstücke dort einschicken kann. Wer steckt hinter der Seite und was ist das Ziel?
Es ist ein Kollektiv junger Designer stecken hinter der Archiv. Das Ziel ist einfach von einem Designerbe, eher Grafischdesignerbe, die über die Jahre in Vergessenheit geraten ist.
Ja, darauf kommen wir noch, denn wir hören ja hier wirklich meistens schlechte Nachrichten und schlechte News aus Syrien und diese gesamte Designszene kennt man hier eigentlich gar nicht. Können Sie in wenigen Sätzen beschreiben, was syrisches Design so einzigartig, so speziell macht?
Es ist natürlich, syrisches Design, es gehört zu einer großen Gruppe, ist arabisches Design. Es gibt nicht unbedingt spezifische Sachen, die das syrische Design charakteristisch sind. Aber allgemein, dass der arabische Schrift ist zentral Punkt, was arabisches Design angeht. Also, und dieses Archiv hat viele Exemplare von 60er, 70er Jahren, wo das ist auch, der Design hat angefangen zu blühen. Da gab es neue Formen, die typografische Arbeit von denen hat sich langsam aber sicher losgelöst von das kalligraphische Erbe und Tradition und hat so neue moderne Formen bekommen, die auch mit andere Formen oder Designelemente auch sehr gut kombinierbar waren.
Sie haben uns mal einige Beispiele mitgebracht, über die wir vielleicht mal kurz sprechen könnten. Und zwar ist das zum einen eine Reihe von Buchcovern. Das sind ja sehr klare Typografien, so ein modern flächiges Design, klare, kräftige Farben. Was gefällt Ihnen hier besonders?
Ja, diese Buchcovern sind besonders für mich, weil das ist sehr gut exemplarisch, diese Loslassen von der kalligraphischen Arbeit oder die kalligraphische Tradition präsentiert. Diese Buchcover zum Beispiel ist eine Arbeit von einem Künstler, Munir El-Shahrani, der unbedingt sehr alt ist und mittlerweile lebt in Berlin und immer noch gestaltet. Der ist als Kalligraf ausgebildet und dann hat er so bildende Kunst an die Universität in Damaskus studiert. Und da er so beide beherrschen kann, hat sozusagen diese Shift gemacht von Kalligraphie Richtung Typografie. Mhm. Er hat sich losgelöst von den traditionellen, eher strengeren Formen und ist frei mit der Fläche, als auch mit den Buchstaben umgegangen. Und dann entstehen solche Buchcovern oder Plakate. Der hat auch ganz viele Plakate gemacht, wo sein Stil ist. Also gibt es eine zentrale minimalistische so Wort oder Satz, der so typografisch sehr frei in die Fläche gestaltet und dann kombiniert das mit auch sehr minimalistische grafische Formen, die meistens so knalle Farben haben.
Ja.
Und das ist einfach so plakativ,
ja.
Kann man sich dran erinnern, die Formen sind angenehm und sympathisch.
Dann das zweite Beispiel, das ist die Illustration einer Familie. Vater, Mutter, Kind. Streng, geometrisch, das ist monochromatisch. Und ich finde, dass besonders der Blick der Mutter auffällt. Die wirkt extrem stark. Eine Frauenfigur, die ein Kopftuch trägt. Burhan Karkutli ist der Künstler. Was zeichnet ihn aus?
Seine Illustrationen im Grunde genommen. Er hat diese stark schwarz-weiß Illustrationen gestaltet. Gab es auch was in Farbe, aber so große Teile seiner Arbeiten sind schwarz-weiß. Obwohl diese Illustrationen oder Menschen sind ein bisschen starr Figuren haben, Aber die Formen hat er so gefüllt mit so einem minimalistischen, ornamentalischen Muster, die aber sehr modern so umgewandelt sind. Der hat übrigens auch hier in Anfang 60er Jahren in Weißensee studiert.
Ach, das ist ja spannend.
Und dann hat er überall in der arabischen Welt auch gearbeitet und solche Illustrationen produziert. Was bei ihm ziemlich wichtig war, ist die Rolle der Frauen, also die weibliche Figuren.
Sehr spannend, das kann man richtig gehen sehen.
Hm. Ja, so haben immer eine zentrale und aktive Rolle. Also wenn das eine Familie ist oder Szene, seine Illustrationen sind ein bisschen an die sozialistische Illustration angewandt, wo es geht um so die Arbeiter oder
ja,
die
auch das
Kämpfer.
Heroische, ne?
Genau, das Heroische und bei ihm gibt es immer eine Frau in diese heroische Rolle.
Interessant. Übrigens, alle diese sprechenden Beispiele, die Sie uns mitgebracht haben, die können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in Kürze auch auf unserer Internetseite wiederfinden. Beispiel 3. Ja, vielleicht bitte ich Sie mal direkt, das selbst zu beschreiben.
Beispiel 3 ist ein einfaches Beispiel von einem Flugticket aus 60er Jahren von der Syrischen Airline. Natürlich, wie solche Arbeiten, man kennt nicht, wer der Künstler ist und ob es ein Künstler ist. Das konnte so eine Fachkraft, ein Handwerker in einer Druckerei sein. Aber das ist eine sehr moderne, aber auch so ästhetisch wunderschöne Flugticket. Wenn man die vergleicht mit dem elektronischen Flugticket heute, ist es so große Kontrast. Aber was ziemlich spannend ist, halt diese Mischungen. Da gibt es arabische Handschrift, aber auch lateinische Buchstaben mit Bleisatz. Sehr minimalistisch, klare geometrische Formen. Wegen auch die Druckverfahren ist das so, höchstens zwei Farben sind benutzt, dunkelgrün und hellgrün. Aber das Ganze ist einfach so handwerklich und ästhetisch sehr hochwertig produziert.
Ich finde so interessant, ich habe gelesen, also die arabische Schrift ist die am dritthäufigsten genutzte weltweit. Und jetzt wird sie ja aber von rechts nach links gelesen. Das heißt, im Grunde verändert sich auch bei uns nochmal der gewohnte Blick. Also man liest es wahrscheinlich mit einer arabischen Sozialisation auch ganz anders als mit einer westeuropäischen, oder?
Ja, auch die gestalterische Blick ist auch anders. Das kann man vielleicht in einem einfachen Beispiel machen, wenn wir so ein Quadrat nehmen und diese Drop-Shadow-Effekt machen würden, als jemand, der alphabetisiert mit der lateinischen Schrift, dann wird es automatisch unten nach rechts machen.
Ja.
Für jemanden, der alphabetisiert ist, eine Sprache, die von rechts nach links,
ach,
das geht dann total in
der
anderen Richtung,
ja.
Unten links. Und daher diese Leserichtung auch ändert das komplette Umgang, ob das die Gestaltung von einem viereckigen Format oder ob das ein Buch ist, der in der Hand so auch anders aufgeschlagen wird und so weiter.
Was ist denn jetzt eigentlich das Ziel bei dieser Instagram-Initiative? Also noch gibt es ja 5 dieser Accounts, die sind thematisch sortiert. Aber es soll, wenn ich das richtig verstanden habe, mal eine richtige Seite entstehen, die dann wie so eine Art Enzyklopädie funktioniert.
Ja, Archiv, Enzyklopädie. Es gibt also das arabische Grafikdesign ist nicht, also vor allem die Geschichte ist historisch, künstlerisch, historisch nicht so gut recherchiert und nicht gut auch wissenschaftlich erforscht. Und daher entstehen solche Lücken, wo solche Kollektive probieren, das aufzuführen. Ist auch natürlich der Wunsch, dass das auch anderen, wenn sie diese Initiativen sehen, auch, also dieses Flugticket würde von irgendein, also der Name steht, ein griechischer Name, der das auch spendiert an den Collection.
Mhm.
Und dann die Leute haben in deren privaten Sammlung, aber manchmal Sachen, die so über die Jahre aufgehoben und so weiter. Und sozialen Medien ist eigentlich das perfekte Mittel, um die Leute zu erreichen, sowohl mit dem Inhalt, aber auch die Leute aufzufordern, so den Inhalt zu sammeln.
Das Syrian Design Archive ist ab sofort bei Instagram zu besichtigen und bietet faszinierende Einblicke in das grafische Erbe eines gebeutelten Landes. Der Berliner Grafiker, Verleger und Buchhändler Fadi Abdelnour hat uns das Archiv vorgestellt. Vielen Dank.
Gerne.
Fundstück.
Die Suche nach einem einfachen Diktaphon führte den englischen Künstler Janek Schäfer 2003 in den Speckgürtel von Minneapolis zu einer Filiale des Elektronik-Discounters Office Max. Dort kaufte er ein übrig gebliebenes Vorführmodell. Als Schäfer es im Auto testete, erlebte er eine Überraschung. Es war randvoll mit Nachrichten, die Kunden in den Wochen zuvor unbeobachtet im Laden aufgenommen hatten. Schäfer nutzte dieses gefundene Material für eine Collage, die die Verfasstheit einer ganz normalen amerikanischen Nachbarschaft abbildet. Im Zeitraffer.
Give me three good reasons that I should buy this piece of technology.
No, 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 no. It's the one and only Dio Double G.
Hello, this is Jonathan and I'm just testing this device.
The woman at Subway is going to get murdered.
Dollars in 3 months. I just let it go all day because it works by hours, you know? I just put it in slow smoke and what?
Hello, 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 hello.
Yeah, bitch, I'm going to beat your asshole.
Greg, your ass better get the fuck out of here, you little stupid motherfucker. Shut the fuck up, ho, I'll beat your ass. Hit me again, bitch. Beat your ass. Fuck the free world. Yo, yo, I'm about to flow you. Oh shit, we gotta go.
This one's better.
¿Qué está para Kimberly? Kimber.
I don't suck sucks in my dick.
This is a testing for this tape recorder. Testing.
Sounds wicked cool.
Poopy, 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 poopy.
This place says that your mom's a whore and she's gonna, and it's gonna turn her out.
Oh, am I talking into it now?
Yeah,
and
I think
going
you
to
are.
Really, I can just talk for like 20 minutes and it...
Yes, yeah, if you can.
Oh, man.
This is something in engineering that probably everyone who builds anything can share. If you really build something and it works the way you envision it. It's a feeling of satisfaction, which is so amazing.
So that's that.
Haben Sie sich gerade zufällig wiedererkannt bei diesen schönen Tonproben? Ein Fundstück von unserem Soundsammler Paul Paulun war das. Für Filmfans kommt diese Nachricht überraschend. Hollywood-Legende Steven Spielberg, der noch vor wenigen Jahren über Netflix gelästert hat, will in Zukunft mit dem Streamingdienst zusammenarbeiten. Unser Korrespondent Markus Schuler in San Francisco mit Hintergründen.
Die Zusammenarbeit von Spielberg und Netflix ist auch symbolisch ein wichtiger Schritt. Einer der großen Regisseure Hollywoods wechselt quasi die Seiten von der Kinoleinwand hin zum Fernseher. Bis vor kurzem galt der 74-jährige Regisseur noch als ausgewiesener Gegner der Streaming-Dienste. In einem Interview mit dem britischen TV-Sender ITV begründete er das vor 3 Jahren so.
Once you commit to a television format, you're a TV movie.
Wenn man sich auf das TV-Format einlässt, ist man ein Fernsehfilm. Wenn der Stoff gut ist, hat er einen Emmy-TV-Preis verdient, aber keinen Oscar. Ich halte es für falsch, dass Filme, die nur eine Woche im Kino laufen, für die Oscars zugelassen werden. Hartnäckig hielt sich auch das Gerücht, Spielberg soll als Mitglied der Oscar Academy und Vorsitzender der Regieabteilung seinen Einfluss geltend gemacht haben, um Filme von Netflix an der Oscar-Teilnahme auszuschließen. Das engere Umfeld von Spielberg hat das aber stets bestritten. Auch Spielberg selbst hat vor gut 2 Jahren gegenüber der New York Times klargestellt, dass es ihm um eine gute Geschichte gehe, egal in welchem Medium sie stattfinde.
Phone home.
I don't know anything about Ryan, it's just a name. But if finding him so he can go home, if that earns me the right to get back to my wife, well then, that's my mission.
Forever saves one life. Saves the world in time.
Mit Spielberg hat Netflix nun einen der wichtigsten und einflussreichsten Regisseure und Produzenten Hollywoods verpflichtet. Sein Name ist mit Kinoerfolgen wie E.T., Der Weiße Hai, Private Ryan oder Schindlers Liste verbunden. Die Zusammenarbeit von Spielberg und dessen Produktionsfirma Amblin Partners mit Netflix ist auf mehrere Jahre angelegt. In dieser Zeit soll eine Reihe von Spielfilmen für die Streaming-Plattform aus dem Silicon Valley entstehen. Von mindestens 2 Produktionen pro Jahr
Jahr ist die Rede. Über den finanziellen Umfang des Deals schweigen sich aber beide Seiten aus. Filmexpertin Julia Borstein vom Wirtschaftssender CNBC sagt, Netflix will mit dem glanzvollen Namen des Regisseurs vor allem neue Abonnenten anlocken. Das könnte zu einem großen Gewinn für Netflix werden, auch wenn nicht klar sei, wie der finanzielle Umfang der Partnerschaft aussehe.
This could be a huge win for Netflix because Amblin, Steven Spielberg are the kind of big names that can help draw new subscribers to the platform. It's unclear how much Netflix is paying for that, though, because the terms of the deal have not been disclosed.
Die Streaming-Plattform ist vor allem dafür bekannt, besonders frühzeitig auf den Markt zu reagieren. Und der wird immer härter umkämpft. Disney Plus, HBO Max und Amazon sind alles milliardenschwere Unternehmen, die Marktführer Netflix nicht nur auf dem heimischen US-Markt attackieren, sondern auch international. Allein 60 große Spielfilme produziert Netflix in diesem Jahr. Mit Spielberg ist weniger Masse angesagt, dafür aber Klasse. Seine Verpflichtung zeigt auch, in Hollywood haben sich die Zeiten endgültig geändert.
Sagt unser Korrespondent Markus Schuler.